Herzlich willkommen zur 8. Ausgabe von Pflegestandard, dem pflegewissenschaftlichen Podcast mit aktuellen Themen aus Politik, Wissenschaft und Zeitgeschehen. Heute ist der 1. Dezember 2020 und mein Name ist Marc Schemeitert. Zusammen mit Professor Dr. Martine Hassler möchten wir die pflegewissenschaftliche Perspektive stärken. Dafür suchen wir den offenen Dialog mit Entscheidungsträgern. Heute begrüßen wir dafür Professor Dr. Karen Nolte und Dr. Nadja Primtsch vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin in Heidelberg. Herzlich willkommen.
Frau Leute, ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben für dieses Podcast-Interview, weil ich einfach Ihre historischen Kompetenzen, aber auch Ihre Erzählungen dazu immer außerordentlich schätze, weil Sie fachlich sehr fundiert sind, aber meistens auch immer sehr unterhaltsam. Und ich lerne immer eine Menge von Ihnen. Und ich möchte gerne mit folgender Frage anfangen. Es ist der 200. Geburtstag von Florence Nightingale, für eine Historikerin sicherlich auch ein wichtiges Datum. Und ich finde, wir haben keine Resonanz von Entscheidungsträgern, Politik und Ähnliches erhalten, trotz oder vielleicht wegen Covid-19. Wie beurteilen Sie als Historikerin diese Situation?
Ja, also ich finde es jetzt für Deutschland gar nicht so verwunderlich, dass es jetzt keine große Resonanz auf den 200. Geburtstag von Florence Nightingale gab, weil tatsächlich für Deutschland ja Florence Nightingale gar nicht so entscheidend ist. Also Florence Nightingale ist die Pflegeikone für die angloamerikanischen Länder, deren Pflegesystem auch sehr stark geprägt wurde durch Florence Nightingale und ihre Notes on Nursing und ihr Schulsystem, was sie eingerichtet hat, erstmalig in Großbritannien. Während in Deutschland die Pflege ja sehr stark geprägt wurde, eben durch ihre konfessionelle Tradition, also konfessioneller Schwesternschaften, besonders eben. Daran werden sich alle erinnern, die während ihrer Pflegeausbildung Geschichtsunterricht hatten, dass man eigentlich im deutschsprachigen Raum den Beginn der systematischen Ausbildung in der Pflege immer in Kaiserswerth verortet, also 1836 in Kaiserswerth. Und das ist ja interessant, weil das noch vor Florence Nightingale war und Florence Nightingale ja auch Kaiserswerth besucht hat, um sich dort ein Bild zu machen über die Ausbildung dort. Und das ist vielleicht ganz interessant, dass Florence Nightingale fand, dass der religiöse Anteil zu groß war, nach ihrer Einschätzung. Also sie hat sich, nachdem sie etliche Monate in Kaiserswerth verbracht hatte, dann entschieden, in Großbritannien ein Ausbildungssystem aufzubauen, was überkonfessionell ist. Das ist vielleicht ganz interessant. Und damit war eigentlich völlig andere Weg in die Pflegeausbildung oder in die Geschichte der Pflegeausbildung besiegelt. Also dadurch war auch ein bisschen die Sonderrolle Deutschlands eben als ein Land, was sehr stark geprägt ist durch eben die christlichen Mutterhäuser und Schwesternschaften noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Also was jetzt nicht unbedingt nur negativ zu bewerten ist, aber was man erstmal feststellen kann, das ist einfach eine völlig unterschiedliche historische Entwicklung. Und von daher wundert es mich nicht, dass Florence Nightingale jetzt nicht so eine starke Identifikationsfigur ist in Deutschland. Während man zum Beispiel, ich fand das ganz interessant, ich habe mich, als ich mich vorbereitet habe auf einen Vortrag auf einer internationalen Tagung zu Pflegedingen, also Objekten in der Pflege, da habe ich mir überlegt, was kann ich mir aussuchen als ein sozusagen symbolträchtiges Objekt, was international jeder versteht. Und da bin ich dann auf die Lampe Florence Nightingales gekommen, die man in etlichen auch pflegehistorischen Sammlungen findet. Ganz interessant. Also es gibt etliche Sammlungen, die behaupten, die Originallampe von Florence Nightingale zu haben. Da merkt man schon, das kann nicht so ganz stimmen. So viele Lampen hat sie wahrscheinlich nicht gehabt. Aber interessant finde ich, dass in den USA zum Beispiel bei vielen Nursing Schools es eine sehr feierliche Zeremonie gibt, wenn die Nurses dort ihr Degree bekommen, dass die eine sozusagen Lampe von Florence Nightingale, also der Florence Nightingale-Lampe nachempfunden, aus Keramik bekommen mit einer Kerze. Und dann sozusagen diese ganzen Absolventen und Absolventinnen dort stehen mit dieser Lampe und das feierlich begangen wird noch heute. Also man merkt eben, dass in diesen Ländern Florence Nightingale schon eine ziemlich wichtige Identifikations- Figur ist. Während in Deutschland gibt es eigentlich keine so richtig. Das ist, denke ich, spricht auch so ein bisschen für die, ja, für das Selbstverständnis von Pflegenden. Also ich unterrichte ja auch Pflegende sowohl im Studiengang interprofessionelle Gesundheitsversorgung als auch an der Akademie für Gesundheitsberufe. Und ich finde da quasi historische Identifizierung sehr wichtig für ein Selbstbewusstsein eines Berufsstandes. Also ich unterrichte ja auch in der medizinischen Fakultät Medizinstudenten und die Mediziner sind sich so durchaus ihrer Geschichte bewusst und legen da auch Wert drauf. Und ich denke, da könnten die Pflegenden auch etwas lernen, also doch mehr sich mit der eigenen Geschichte zu identifizieren, sich mehr damit zu beschäftigen und vielleicht auch sowas wie Stolz und Identifikation aus der Geschichte abzuleiten, was man durchaus auch aus der deutschen Geschichte kann.
Ich finde einige Aspekte wieder sehr interessant und die sind mir jetzt auch wieder so offenbar geworden, dass wir im Grunde in der Pflege im Vergleich zum internationalen Raum, zum englischsprachigen Raum, muss man auch sagen, nicht so eine starke Identifikationsfigur haben. Trotzdem feiern wir den Tag der Pflege am 12. Mai 2020. Und wenn man sich Notes on Nursing anschaut, so hat der Florence Nightingale eigentlich schon ganz viel geschrieben, was immer noch von hoher Relevanz ist. Also zum Beispiel die Prävention findet sich ja auch stark wieder, neben einer guten Hygiene beispielsweise. Alles, was jetzt auch extrem wichtig ist und vielleicht uns verloren gegangen ist in Deutschland. Welchen Beitrag leisten dann Florence Nightingale und andere Pionierinnen für die Professionalisierung der Pflege? Weil sie auch gerade sagten, eigentlich gibt es ja solche Figuren in Deutschland. Und welche sind es und warum haben sie nicht diese Prominenz wie jetzt Florence Nightingale?
Also für Deutschland würde ich ja sagen, wäre Agnes Kahl so eine Figur, die vielleicht nicht so sexy ist wie Florence Nightingale als Identifikationsfigur. Vielleicht aber auch nur, weil sie einfach nicht so bekannt war. Also ich habe ja den Briefwechsel zwischen ihr und ihrer Mutter gelesen, im Original, also nicht der von Anna Sticker, etwas eigenwillig überarbeitete und veröffentlichte, sondern den Original und fand, dass sie eine sehr, sehr interessante Frau war. Also sie ist vielleicht deshalb besonders gewesen und nicht typisch für diejenigen, die eine Krankenpflegeausbildung zu ihrer Zeit gemacht haben, weil sie aus einer Gutsbesitzerfamilie kam und diese Gutsbesitzerfamilie war zu dem Zeitpunkt, als sie sich wünschte, Medizin zu studieren in der Schweiz, war die Familie bereits so verarmt, weil ihr Vater irgendwie das Vermögen durchgebracht hatte, dass die Familie ihr ein Studium im Ausland nicht ermöglichen konnte. Und zu der Zeit waren Frauen noch nicht zugelassen zum Medizinstudium, also auch generell nicht zugelassen zum Universitätsstudium. Und deshalb hat sie erst eine Lehrerinnenausbildung gemacht und hat dann aber gemerkt, dass sie sich so interessiert für diesen medizinischen Bereich, dass sie dann letztendlich eine Krankenpflegeausbildung gemacht hat, aber auch keine ganz normale, das fand ich auch sehr interessant, sondern in Hannover. In der Clementin-Stiftung und das war eine besondere Ausbildungsstätte, geleitet von einer Frau, die auch sehr aktiv war in einer bürgerlichen Frauenbewegung. Und dort wurde nach dem Nightingale-System ausgebildet. Also da haben wir sie dann doch wieder, die Florence Nightingale. Aber das ist wirklich ein besonderer Ort gewesen. Also man kann nicht sagen, dass die meisten Krankenpflegenden zu der Zeit nach dem Nightingale-System ausgebildet worden sind. Und das bedeutet, dass diese Ausbildung von Krankenpflegenden oder man kann zu der Zeit noch getrost sagen Krankenschwestern sehr medizinnah war. Das heißt, sie wurden von Ärzten unterrichtet und wurden auch praktisch in der Klinik ausgebildet. Und man merkt das zum Beispiel den Briefen von Agnes Kahl auch an. Sie schreibt immer sehr medizinisch, wenn sie über bestimmte Alltagssituationen in der Klinik schreibt. Also sie benutzt die medizinische Terminologie und sicherlich auch, weil sie Ärztin werden wollte, hat sie sich da auch nochmal tiefer eingelesen in die Materie als vielleicht andere, die mit ihr zusammen ausgebildet wurden. Also ihre erste Station war das Universitätsklinikum in Göttingen. Und da beschreibt sie eben den Alltag und man merkt, dass sie eben doch ein sehr profundes, auch medizinisches Wissen hatte. Und von daher ist sie eine ganz interessante, finde ich, ganz interessante Figur, die auch einen sehr kritischen Blick einmal auf den eigenen Berufsstand, aber auch eben auf die Ärzteschaft richtete da in ihren Briefen. Und ja, und ich finde, sie ist auch ein Beispiel für eine Frau, die nicht Medizin studieren konnte, weil man häufig in der Geschichte eben des Medizinstudiums für Frauen immer die Beispiele hat, die deren Eltern ihnen ein Studium im Ausland finanzieren konnten. Und Agnes Karl konnte das eben nicht. Also und ist dann Krankenschwester geworden und letztendlich ja dann auch aufgrund der doch sehr prekären Verhältnisse von sogenannten freien Schwestern, die dann nicht in Schwesternschaften organisiert waren, zu der Zeit auch zu einer wichtigen Reformerin geworden in der Krankenpflege. Also die dann eben unsere Berufsorganisation, die ja heute noch existiert, gegründet hat, um die Arbeitsbedingungen und die sozialen Bedingungen in der Pflege, in der freien Pflege zu verbessern. Also von daher, ich finde, sie ist auch eine interessante Figur. Interessanterweise lässt sie sich auf Porträts immer mit Büchern abbilden, um ihre Gelehrsamkeit zu unterstreichen, was ich auch ganz spannend finde, weil das jetzt auch nicht unbedingt eine Art des Selbstverständnisses ist, was man deutschen Krankenschwestern so zutrauen würde, ja?
Ja, das stimmt. Das ist ja eigentlich auch ein Vorurteil, dem wir auch insgesamt ausgesetzt sind. Und gerade auch, was Sie über Agnes Karl berichteten, ist mir in der Tiefe so nicht bekannt gewesen. Natürlich mit dem DBFK und so weiter schon. Aber ihre Persönlichkeit, ihre Person, ihr Wunsch, viel zu lernen und dieses Wissen auch zu haben, ist ja eigentlich ganz hochrelevant für eine Profession. Und eigentlich brüllt das ja nach einem Buch über Agnes Karl in dieser Differenziertheit von Leute. Das würde ich mal so behaupten, weil damit können wir auch vielleicht dieses Bild der Pflegeberuf, was wir so in Deutschland so haben, vielleicht noch mal ein bisschen abwenden, dass es eigentlich getragen war von einem hohen Bedürfnis nach viel Wissen und einer Gesundheitsversorgung teilhaben zu wollen. Und das scheint uns da irgendwie in den letzten Jahrzehnten, vielleicht im letzten Jahrhundert abhanden gekommen zu sein. Und das überrascht mich nicht wirklich, wenn ich die letzten Jahrzehnte betrachte, aber historisch eigentlich schon, weil was wird denn transformiert über solche historischen Persönlichkeiten, die ja eigentlich was anderes vorhatten?
Ja, und man muss sagen, auch in der konfessionellen Pflege, es wird ja den Diakonissen häufig nachgesagt, die hätten da nur gebetet und gefrömmelt. Das ist aber auch ein sehr verkürztes Bild auf die Krankenpflege, die Diakonissen geleistet haben. Also Diakonissen waren zu ihrer Zeit sehr gründlich auch medizinisch ausgebildet. Also wenn man sich, es gibt in Kaiserswerth im Archiv eben noch ein Manuskript, ein Unterrichtsmanuskript, aus dem man ersehen kann, den Unterrichtsstoff, den die Diakonissen gelernt haben. Und da würde ich als Medizinhistorikerin auch sagen, das war medizinisches Wissen, natürlich etwas komprimiert und auch vereinfacht, aber sozusagen auf dem Stand der Zeit, was die gelernt haben über Anatomie und Krankheitslehre und so. Also das ist nicht so bekannt, weil häufig eben doch eher diese religiöse Dimension der Ausbildung so hervorgehoben wird. Also die waren sehr gründlich ausgebildet, deswegen wurden die auch sehr geschätzt als Pflegekräfte. Die wurden ja quasi von Kaiserswerth entsandt in verschiedene Einrichtungen und dann wurde ein Gestellungsvertrag eben mit Kaiserswerth abgeschlossen und die Diakonissen arbeiteten dann im ganzen Deutschen Reich als Krankenschwestern. Und was diese Schwestern eben besonders auszeichnet, ist eine gewisse Unabhängigkeit von Ärzten, weil die eigentlich von ihrem Selbstverständnis sehr auf ihre Gemeinschaft gerichtet waren und auch auf die Vorsteher des Diakonissenmutterhauses, aber nicht so sehr sich an Ärzten orientiert haben. Das ist eigentlich ganz interessant, weil man gerade eben, es gibt so ein immer noch sehr viel rezipiertes Überblickswerk von Claudia Bischoff, was auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist mittlerweile, wo mal so behauptet wird, dass diese sozusagen diese Art von Demut und Unterordnung unter Ärzte, dass das aus der konfessionellen Krankenpflege käme. Das ist grob falsch, muss man sagen, weil die Diakonissen bei Ärzten eigentlich überhaupt gar nicht so beliebt waren, weil die doch recht eigensinnig waren. Und es zum Beispiel in den Unterrichtsmanuskripten für Diakonissen steht dann, dass eine Diakonisse vieles lernen soll, was auch Ärzte tun können, weil sie eben aufgrund des Prinzips der Selbstverleugnung und ihrer Bescheidenheit natürlich sich nie an die Stelle eines Arztes setzen würden, aber sie lernen eben dieses ganze Wissen und setzen das auch ein. Also das ist ganz interessant. Und wie gesagt, Ärzte kommen auch in den Kosmos der Diakonissen kaum vor. Wenn man jetzt die Briefe liest, da kommen Ärzte nur am Rande vor und wenn es mal einen Konflikt gibt. Aber ansonsten sind Ärzte als Bezugspersonen einfach nicht wichtig, weil die Diakonissen ein vollkommen eigenes Verständnis von Pflege haben, was unabhängig ist von dem, was die Ärzte sich vorstellen. Und was, wie gesagt, dann auch irgendwann dazu geführt hat, dass Ärzte ja zunehmend Krankenpflegeschulen initiiert haben, wo quasi weltliche Krankenschwestern ausgebildet werden sollten, die sehr wohl christliche Werte noch verfolgen sollten. Also Ärzte hatten die Vorstellung eben, dass zu der christlichen Frau eben gehörte, dass sie demütig ist und sich unterordnet. Es war ein Missverständnis. Also die Diakonissen sind eigentlich so jetzt Ärzten gegenüber nicht gewesen, sondern ihren Vorstehern gegenüber. Das war so die Bezugsgröße und auch Gott gegenüber, aber nicht gegenüber dem Arzt. Also das war eigentlich nicht sozusagen die Stelle oder die Person, der Diakonissen demütig gegenübergetreten sind. Also das ist, finde ich, ein grundlegendes Missverständnis.
Das finde ich wieder sehr spannend, weil man daran doch erkennen kann, dass die Frage oder die Art und Weise, wie Geschichte geschrieben wird, davon abhängig ist, wer mit welchen Fragestellungen an die Quellen herangeht. Und auch welche Quellen überhaupt liest. Mhm. Und Sie kommen nun eben auch ursprünglich aus einem Pflegeberuf. Sie haben diesen Beruf erlernt, sind dann Historikerin geworden und lesen dann mit ganz anderen Augen auch und mit ganz anderen Fragestellungen bestimmte Quellen durch. Und das führt mich jetzt auch zu der Schlussfolgerung, ist das, was wir lernen in der Ausbildung, auch gelernt haben, was teilweise transportiert wird, ja im Grunde auch von anderen geschrieben worden sein muss. Also das ist ja auch mit einer gewissen Färbung auch beschrieben worden. Und so wie sie jetzt auch die Diakonissin darstellt, ist es ja im Grunde das, was man sich immer wünschte, eine unabhängige Profession neben der Berufsgruppe der Ärzte, die eigenständig mit den Ärzten gemeinsam die Gesundheitsversorgung durchführen kann. Das ist ja eigentlich das, was wir uns jetzt wünschen. Und das hatten sie wahrscheinlich dann schon irgendwie erreicht.
Genau, also dann natürlich mit einem anderen Verständnis, als man es heute machen würde, aber es gibt zum Beispiel auch im 19. Jahrhundert Krankenhäuser, da gibt es überhaupt keine Ärzte. Ja, also auch in Kaiserswerth, das Krankenhaus, was dort gegründet wurde, kam eigentlich ohne feste Stellen für Ärzte aus zunächst. Also die Ärzte wurden dann gerufen, wenn es notwendig war. Ansonsten wurde das Krankenhaus von Diakonissen geführt. Und das Interessante ist, das hat Susanne Kreuzer herausgearbeitet dann fürs 20. Jahrhundert. Es hat auch noch sehr lange gedauert, bis Ärzte überhaupt eine leitende Position in konfessionellen Krankenhäusern bekommen konnten, zu ihrem großen Leidwesen. Also sie haben wirklich sehr lange dafür gekämpft, dass sie nicht mehr sich dem Pastor und einer Diakonisse unterordnen mussten und selbst sozusagen in die Direktion dieser Krankenhäuser aufgestiegen sind. Und das finde ich doch ganz interessant. Und es gibt eine sehr schöne Anekdote zu Kaiserswerth. Da hat sich nämlich kein geringerer als Ferdinand Sauerbruch beworben. Er wurde nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen, weil er kein Zeugnis, also er hatte seiner Bewerbung kein Zeugnis beigelegt, besiegelte, dass er gut mit Diakonissen zusammenarbeiten kann. Er hat nämlich sehr lange in Kassel in einem Diakonissenkrankenhaus gearbeitet und dieses Zeugnis fehlte. Deswegen hat man ihn gar nicht in Betracht gezogen, obwohl Ferdinand Sauerbruch zu der Zeit schon durchaus bekannt war. Also das fand ich ganz interessant, hat ein Kollege von mir rausgearbeitet, eine sehr schöne Anekdote, finde ich, die aber sehr deutlich zeigt, welches Selbstverständnis diese Krankenhäuser und auch die Diakonissen hatten.
Das ist spannend ist das. Das ist ja unglaublich. Eine tolle Anekdote, ja auch ein Mann, ein Arzt seines Namens, nicht in Kaiserswerth aufgenommen wurde, weil er nicht zeigen konnte, dass er zu Teamanlage war oder was immer. Wie man es interpretieren kann, aber auf Neudeutsch in unserer Zeit würde man das vielleicht so formulieren. Das ist schon unheimlich spannend. Also man kann sagen, dass die Medizin- oder Pflegegeschichte noch ganz anders gelesen werden muss, auch in dieser Kooperation, also Medizin- und Pflegegeschichte. Und dass es eine Zeit zusammen oder eher gab als jetzt. Und deswegen interessiert mich die Frage, Sie haben ja auch die Ehrenpfleger-Serie gesehen. Und was sagen Sie jetzt als Historikerin dazu? Im Grunde ist es ja ein unglaublich deprofessionalisiertes Bild der Pflegeberufe. Und das kann man sich ja eigentlich nach Ihren Schilderungen, der historisch im 19. Jahrhundert heraus, nicht erklären. Vielleicht eher so aus der Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Also ich war ja schockiert über diese Serie.
Ja, ich teile diesen Eindruck und ich glaube, es ist ein ganz gutes Beispiel für eine total missglückte Anwerbungskampagne, für die, also da gibt es noch viele Beispiele, jetzt auch aus dem 20. Jahrhundert. Also in den 50er Jahren begann das ja mit dem Fachkräftemangel in der Pflege, weil sozusagen die Gesellschaft sich verändert hat, die Struktur des Pflegeberufs sich verändert hat. Also es waren dann eben nicht mehr Schwestern, also sozusagen es war nicht mehr dieses Modell der lebenslangen Hingabe für den Pflegeberuf, als sozusagen mit dem Beruf und auch mit Gott verheiratet zu sein. Das war nicht mehr das Modell, sondern das Modell war, sozusagen Krankenpflege als Beruf auszuüben und dann auch noch eine Familie neben diesem Beruf haben zu können. Und das hat dann zum einen zum Pflegenotstand geführt, weil dieser Beruf für Frauen nicht mehr so attraktiv war, und zum anderen eben der Ausbau der Krankenhausbetten, also der sozusagen die Expansion des Krankenhauswesens, was dann diesen Pflegenotstand noch zusätzlich verstärkt hat, weil man eben eigentlich viel mehr Pflegepersonal brauchte als vorher, aber viel weniger hatte als vorher. Und in dieser Phase hat man dann auch sich überlegt, man muss diesen Beruf irgendwie attraktiv machen. Bis da war der noch nicht attraktiv, was die Bezahlung anging, was die Unterbringung anging. Also man sozusagen, es gab viele Beschwerden, selbst von den konfessionellen Krankenschwestern, die einiges gewöhnt waren über die Art der Unterbringung, über das Essen, denn es gab ja einen Kost- und Logiezwang zu der Zeit noch. Und und auch natürlich die die Verdichtung der Arbeit auch schon zu der Zeit wurde beklagt von den Schwestern. Also der Beruf war nicht sehr attraktiv für Frauen außerhalb von Schwesternschaften. Und auch die Schwesternschaften hatten eben massive Nachwuchsprobleme. Und da hat man sich eben überlegt, so Werbekampagnen zu machen. Eine Figur war Schwester Karin, die sich gerne schminkt und schick kleidet. Also das, finde ich, kann man so ein bisschen vergleichen mit Ehrenpflegers, weil man hat versucht, irgendwie vermeintlich in die Lebenswelten von Frauen einzutauchen und hat sich überlegt, was möchten die? Die möchten sich schick anziehen und schön schminken. Und über den Beruf als solcher wurde gar nichts gesagt in dieser Werbekampagne. Also man sollte ja eigentlich denken, man sollte die Vorzüge des Berufs hervorheben. Also Frau Prinz und ich, wir haben uns heute nochmal drüber unterhalten. Also die Bundeswehr macht ja zum Beispiel eine Anwerbung für Jugendliche, indem sie auf die guten Ausbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen und so weiter hinweist. Das geht halt in der Pflege nicht. Das ist das Problem. Und wenn man das nicht zu bieten hat, dann versucht man irgendwie mit vermeintlich attraktiven Attributen, von denen man denkt, dass Jugendliche das anspricht, solche Werbekampagnen zu machen, die übrigens dann auch schon in den 50er Jahren absolut erfolglos waren, nicht dazu geführt haben, dass mehr Pflegende in den Beruf gingen. Und man hat zum Beispiel auch versucht, Männer anzuwerben, indem man gesagt hat, dass Männer sich hauptsächlich in der Pflege auf die Technik konzentrieren können, weil wir haben ja zur gleichen Zeit eine Technisierung im Krankenhaus, und diese Männer sollten sich dann auch nicht Pfleger nennen, sondern Klinikassistenten. Aber das alles hat irgendwie nicht geholfen, weil letztendlich die Arbeitsbedingungen und auch die Entlohnung auch nicht besser wurden und deshalb eben einfach der Beruf nicht attraktiv war, sodass man dann doch eben auf andere Mittel wie Anwerbung von ausländischen Pflegekräften, Zurückgriffe. Das kommt einem alles sehr bekannt vor, weil es alles wiederkehrt. Das ist, finde ich, immer das Phänomen. Wenn man in die Geschichte guckt und in die Gegenwart guckt, dann denkt man, das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass man immer und immer wieder die gleichen Fehler macht. Also das scheint so zu sein. Und diese Ehrenpfleger, das ist halt, ich meine, ich finde, das ist nochmal eins obendrauf, also im Vergleich jetzt zu den 50er Jahren, das, gut, man kann sagen, in den 50er Jahren, die Werbekampagne war sexistisch und die heutige ist aber, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, klassistisch, würde ich sagen, weil erstmal auch das Bild, was gezeichnet wird von Menschen mit wenig Bildung, also die werden ja vorgeführt in dieser Serie, also die dummen Batzen, die irgendwie dann eben noch, denen nichts anderes übrig bleibt, als dann den Pflegeberuf zu ergreifen, weil sie nirgendwo anders unterkommen. Aber ich finde es auch kein besonders, also schmeichelhaftes Bild, was sozusagen von Menschen mit ja vielleicht weniger Bildung gezeichnet wird in dieser Serie.
Es gibt ja diesen schönen altbekannten Satz, ne? Derjenige, der Geschichte nicht kennt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Der hat wahrscheinlich auch hier seine Berechtigung. Ich hatte mich jetzt noch mal ein bisschen damit beschäftigt, wie sich die Ärztekammern zusammengesetzt haben, wie sie sich konstituiert haben. Während des 19. Jahrhunderts ging das ja erst in den 1860er Jahren, glaube ich, los. Ich glaube 1866 in Baden, und dann folgten dann nach und nach alle weiteren. Preußen tatsächlich war relativ spät. Ich glaube, das war nach Bismarcks Sozialreform in den 86 oder wann das gewesen sein muss. Und das gipfelte ja dann Anfang des 20. Jahrhunderts darin, dass es diesen großen Konflikt gab zwischen den Ärzten und der Entlohnung und mit der Krankenversicherung. Ja, da gab es ja mehrere Jahre vorher richtige Kämpfe zwischen den Ärzten und den Versicherungen, die ja dann auch in Streiks mündeten, stellenweise ja auch in Aggressionen und Gewalt umgeschlagen sind, soweit ich weiß, bis dann halt schließlich der Staat eingegriffen hat und da einen Riegel vorgeschoben hat und gesagt hat, okay, wir entlohnen die Ärzte jetzt auf die Art und Weise. Und dann, das ist quasi dann so der Beginn von dem, was wir heute als gemeinsamen Bundesausschuss, also natürlich, ne, weit, weit vorher, kennen, aus denen dann der Hartmann-Bund, wenn ich mich richtig erinnere, vorgeht und diverse andere Sachen. Das ist zum Beispiel eine Entwicklung, die man heute in Deutschland in der Pflege völlig vergeblich sucht. Und das ist das auch so einer dieser Fehler, der immer wieder kommt, nur dass wir den offensichtlich nicht machen in der Pflege, weil wir haben das jetzt gesehen in der Pflegekammer Niedersachsen. Die Politik hat offensichtlich momentan nicht den Willen, eine Pflegekammer in Deutschland zu etablieren, die den Namen verdient. Und es gab nicht nur das Versagen der Pflegekammer, es gab auch ein Versagen der Politik durch die Anschubsfinanzierung, die ausgeblieben ist. Gibt es da Parallelen?
Was das angeht, bin ich keine Expertin. Da könnten Sie sich wahrscheinlich besser unterhalten mit Susanne Kreuzer, die sich mit quasi der gewerkschaftlichen Organisierung von Pflegenden beschäftigt hat und auch die sozusagen das Verhältnis von Pflegenden zur Gewerkschaft ist ja ein sehr ambivalentes. Also es ist außerordentlich schwer, diese bis heute, glaube ich, die Gruppe der Pflegenden zu organisieren gewerkschaftlich. Und ich denke, das hängt tatsächlich zusammen mit diesem sozusagen Pflegeethos, was sich entwickelt hat in Deutschland. Ich finde das immer sehr wichtig zu sagen, dass dieses doch sehr einfache christliche Pflegeethos, was so heißt, sich den Ärzten unterordnen und sozusagen Pflege als Liebesdienst begreifen und so weiter, dass das eher schon ein Phänomen der Verweltlichung der Pflege ist. Also dieses sich stark unterordnen, was noch militärisch aufgeladen ist. Also ich finde, man kann das sehr schön sehen. Anna von Zimmermann war eine sozusagen Rotkreuzoberin, die Schrift geschrieben hat, was heißt Schwester sein, so heißt es, glaube ich, wo sie quasi das Pflegeethos beschreibt, was ihrer Ansicht darin besteht, sich in militärischer Weise Ärzten unterzuordnen, also zu wissen, wo der eigene Platz ist Und auch dieses Verständnis, also sie schreibt das auch an einer Stelle, dass eben sozusagen es nicht darauf ankommt, Geld zu verdienen, sondern eben Pflege folgt einem höheren Ziel, halt dem Ziel des Dienstes am Nächsten, und man muss dann in Klammern dazufügen, am Vaterland. Und ich glaube, dieses Pflegeverständnis steht einer Organisierung diametral entgegen. Und ich glaube, das ist leider auch etwas, was bis heute noch fortwirkt. Also es sind ja nicht nur die Politiker, die die Pflegekammern nicht unterstützen, sondern es sind ja auch die Pflegenden selbst, die sie nicht unterstützen oder gar bekämpfen, muss man sagen. Und irgendwas sozusagen ist noch übrig geblieben von diesem alten Verständnis oder Selbstverständnis der Pflege, was die Organisierung von Pflege so stark erschwert, würde ich sagen. Und wenn man jetzt guckt in der Medizingeschichte, also wenn man sich anguckt, der Aufstieg und die Professionalisierung der Ärzteschaft, die ja verbunden ist mit einer Organisierung, das ist ja, wird ja sozusagen in der Professionalisierungsforschung als ein Zeichen von Professionalität, als ein Kriterium von Professionalität gesetzt, zu sagen, der Grad der Organisiertheit oder die Gründung von Standesorganisationen. Und da tun sich Pflegende schwer, weshalb man auch sagen kann, das ist auch natürlich ein Zeichen dafür, dass sozusagen auch die Professionalisierung der Pflege nur sehr sozusagen holprig voranschreitet in Deutschland. Also ich glaube, das eine hat mit dem anderen was zu tun. Und wenn man sozusagen dieses berufliche Selbstverständnis hat, dann heißt es auch, für den eigenen Berufsstand Forderungen zu stellen. Also das ist ganz normal für eine Berufsgruppe, und den Pflegenden fällt es ja so unglaublich schwer, sozusagen als Berufsgruppe oder als Berufsstand aufzutreten und zu sagen, das und das fordern wir jetzt.
Wir haben jetzt so viele Interviews jetzt schon geführt, und immer wieder hören wir, dass es immer wieder dieselben Anmerkungen gibt, dass die Pflegenden sich organisieren müssen, und das ist absolut richtig. Also niemand bestreitet das, und ich vergleiche das gerne damit, dass man versucht, Katzen in eine Richtung zu bringen. Es geht schlicht kaum. Aber ich glaube, was die Pflegenden dann auch mal hören müssen, ist, dass die Ärzte, die jetzt heute halt mit ihren Ärzten, also Landesärzte, regionale Ärztekammern, Landesärztekammern, Bundesärztekammer, ja, die sitzen im gemeinsamen Bundesausschuss, die sitzen in jeder wichtigen Lobby in Deutschland, die sind perfekt organisiert, sind sie auch nicht, aber sie sind sehr, sehr gut organisiert. Das war aber nicht immer so. Und wenn man jetzt heute irgendwie darauf verweist, dass es vor, sagen wir mal, 115 Jahren zu Konflikten, also wo die Ärzte mit Gewalt auf Vertreter der Versicherungsgesellschaften letzten Endes losgegangen sind und in Dauerstreiks getreten sind, das ist was sich Pflegende heute kaum vorstellen können, weil Ärzte heute so weit davon entfernt sind. Das sind natürlich 100 Jahre, die dazwischen liegen. Und so insofern haben Ärzte 100 Jahre Vorsprung. Was man sich aber vielleicht mal sagen muss, ist, wenn die Pflegende Profession heute besser organisiert wäre oder sich heute richtig zusammenreißen würde, ja. Damals waren es nur ein paar Ärzte, bis der Staat gesagt hat, wir müssen dem jetzt einen Riegel vorschieben, unser Gesundheitssystem hält das sonst nicht aus, wir müssen das jetzt von oben regeln, ja. Wir haben mindestens 1,2 Millionen Pflegende in Deutschland. Ich glaube, es würde nicht 10 Jahre dauern, bis der Staat dann eingreifen würde und sagen würde, okay, wir müssen das jetzt tatsächlich von oben herab oder wir müssen das jetzt von oben klären, dieses Problem, bevor das einfach überhand nimmt. Das möchte ich einfach mal so hinstellen in den Raum. Ich freue mich auf Kritik und Widersprüche von allen Beteiligten. Ja?
Naja, also historisch gesehen sind die Pflegenden ja im Moment wieder mal, würde ich sagen, das ist ja auch schon öfter der Fall gewesen, in einer Situation, in der eigentlich sie gut Forderungen stellen können, weil sie sozusagen, wenn sie sagen, ich mache da nicht mehr mit, ich stimme mit den Füßen ab, ich gehe, das ja also eine Bedrohung halt ist, die ja gerade jetzt auch in Pandemiezeiten ja schreckliche Auswirkungen hätte, wenn jetzt Pflegende sagen würden, wir wollen unter diesen Bedingungen nicht mehr arbeiten. Oder wir streiken jetzt. Und in Deutschland gibt es ja immer dieses Verständnis von Streik, finde ich ganz interessant, dass man eben dann nicht streikt in solchen Situationen. Also hier in Heidelberg war es so, dass ein Streik abgesagt wurde wegen einer Grippewelle mal. Also da habe ich gedacht, ja, eigentlich wäre es die ideale Situation gewesen zu streiken, weil man nämlich dann in einer Situation ist, wo man tatsächlich auch Forderungen durchsetzen kann. Und der öffentliche Nahverkehr streikt ja auch in Corona-Zeiten. Oder die Lokführer streiken, obwohl klar ist, alle sind böse, weil sie irgendwie sozusagen ihre Arbeit nicht erreichen können. Also das ist ja der Sinn eines Streiks, dass es wehtun soll. Und dann dauert ja ein Streik auch nicht so lange, weil je größer, also je sozusagen größer der Druck ist, darauf reagieren zu müssen, desto schneller kommt es ja auch zur Einigung, würde ich denken. Also, aber das ist in Deutschland, ich glaube, generell so, nicht nur bei den Pflegenden, sondern generell so ein Verständnis von Streik, dass man möglichst, also die Bevölkerung möchte möglichst einen Streik nicht merken. Also, und das ist natürlich, also wenn man sich anguckt, wie konsequent in der Schweiz, in Frankreich gestreikt wird, also ich weiß, letztes Jahr wollte ich noch mit meinen Studierenden eine Exkursion nach Paris machen, mussten wir dann canceln, weil einfach überhaupt kein öffentlicher Nahverkehr mehr fuhr und auch nicht klar war, ob man überhaupt mit dem Zug hinkommt, wäre in Deutschland undenkbar. Also es würde immer noch einen Notfahrplan geben und so, also auch als die Bahn gestreikt hat. Und das meine ich nur, das ist ein generelles Verständnis, aber bei den Pflegenden natürlich nochmal ganz besonders, weil sie sich auch ethisch, das ist ja auch gut, dass sie sich verantwortlich fühlen für ihre Patienten, aber es gibt ja Formen von Streik, unter denen die Patienten jetzt nicht massiv leiden müssten. Also es gab ja auch schon kreative Ideen, wie man streiken kann, ohne dass jetzt also ein Patient, der im Krankenhaus ist, gesundheitlich Schaden nimmt, ja. Aber das ist offensichtlich sehr schwer, so aufzutreten als Berufsgruppe. Und das liegt daran, dass es eben keine so richtige Organisierung gibt. Also ich weiß das auch mal, wenn ich mich mit meinen Kolleginnen auf internationalen Tagungen treffe. Ich gucke immer ganz erstaunt sozusagen auf diese nationalen Pflegeorganisationen, der sich alle zugehörig fühlen und die auch eine hohe Identifikationskraft haben. Das gibt es in Deutschland so nicht. Also es gibt den DBFK, aber ich würde nicht sagen, dass das vergleichbar wäre mit diesen nationalen Pflegeorganisationen, die es in anderen europäischen Staaten gibt.
Wäre es, das können wir gleich nochmal mit Nadja Prinz besprechen, aber eigentlich wäre es doch ethisch verantwortlicher zu sagen, wir streiken jetzt, damit wir eben ausreichend Personal haben und auskömmliche Arbeitsbedingungen, um dann für eine gute Patientenversorgung auch zu sorgen. Dieses Ertragen dieser schlechten Bedingungen und zu wissen eben, dass man unter diesen Bedingungen gar keine gute Patientenversorgung durchführen kann, vielleicht sogar eine fehlerhafte, ist ja eigentlich viel, viel tragender. Und da scheint es mir auch ein Bewusstsein zu fehlen, was ist die gute Patientenversorgung? Ist es dieses Waschen, Schneiden, Föhnen und Rennen? Oder ist es dieses an der Gesundheitsversorgung teilnehmen und dafür sorgen, dass gute Gesundheitsoutcomes auch rauskommen für die Patienten? Und da haben Sie vorhin etwas gesagt, nämlich, dass der religiöse Aspekt der Schwesternschaften überlebt hat in der Entwicklung der Verweltlichung der Pflegeberufe. Und darauf wird ja heutzutage auch noch rekurriert. Auch die Süddeutsche hat noch gefragt, dürfen Pflegekräfte in Zeiten wie diesen streiken? Das ist ja unverantwortlich. Also auch da immer wieder diese Zuschreibung, sie müssen dienen, sie müssen sich opfern. Es wird auch nur Helden wird immer wieder benutzt. Das sind die Helden des Alltags quasi in dieser Zeit. Aber das hat ja nichts mit dem Beruf und mit dieser Fachlichkeit zu tun, an der Gesundheitsversorgung teilzunehmen und dafür zu sorgen, dass es den Menschen gut geht. Also ihnen geht es ja nicht gut, wenn ausgepowerte Pflegekräfte da sind und keine Ahnung haben und nicht mehr wissen, wie sie die Patientenversorgung durchführen.
Ja, nee, ich meine, da würde ich Ihnen zustimmen. Und ich glaube, es gibt ja auch Formen von Streik. Also ich gab es auch schon mal, ich weiß das, es kommt ja immer alles wieder. Also als ich in den 90er Jahren meine Pflegeausbildung, also ich habe Ende der 80er, Anfang der 90er meine Krankenpflegeausbildung gemacht und dann noch im Beruf gearbeitet, da gab es ja mal so Ansätze zu sagen, man wäscht die Patienten nicht und also sozusagen das Bett wird nicht gemacht und es gibt bestimmte Dinge, die man machen kann, ohne dass jemand tatsächlich gesundheitlich großen Schaden nimmt. Aber das ist schon etwas, was wahrgenommen wird und was, was auch dazu führt, dass die Patienten sich vielleicht beschweren oder die Angehörigen sich beschweren. Also das, also wie gesagt, es gibt ja auch kreative Formen des Streiks. Und ich glaube, auch Ärzte, das muss man auch sagen, das muss man jetzt sagen, auch Ärzte haben, also sie streiken auch, aber ihnen wird natürlich auch vorgeworfen, wenn sie streiken, dass sie sozusagen ihre Patienten im Stich lassen. Aber es gibt, wie gesagt, denke ich, schon auch Formen des Streiks, die trotzdem Aufmerksamkeit erregen können und jetzt nicht gleich also zu einer desaströsen Situation der Patientenversorgung führt in dem Moment, wo gestreikt wird. Das glaube ich, und das würde trotzdem, denke ich, wäre trotzdem wirksam, würde ich mal behaupten. Oder man räumt einfach die Station nicht mehr auf oder sowas. Das oder man ärztliche Verordnungen zum Beispiel, die nicht unbedingt notwendig sind. Oder so, also da gibt es, glaube ich, eine ganze Bandbreite von Dingen, die einfach unterlassen werden können und die durchaus eine Wirkung erzielen. Vielleicht auch fürs Krankenhaus. Krankenhäuser müssen ihre Untersuchungen abrechnen, Röntgenuntersuchungen und so weiter, die aber jetzt nicht unbedingt notwendig sind für den Patienten, die auch noch verschoben werden können oder vielleicht auch gar nicht notwendig sind, ehrlich gesagt. Ist das ja auch bei manchen Untersuchungen so. Wo man einfach sagen könnte, das alles macht man jetzt erstmal nicht, was nicht unmittelbar notwendig ist für das Wohlergehen des Patienten, was aber trotzdem eine Wirkung zeigt, dann auch im System des Krankenhauses. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und ich meine, wir hatten uns auch schon mal drüber unterhalten und das ist ja jetzt hochrelevant in Covid-19-Zeiten zu sagen, und das gibt es ja auch in Deutschland jetzt teilweise schon aus der Not heraus, es gibt ja sozusagen eine Kinderintensivstation, glaube ich, das war in der MHH, wo Betten geschlossen wurden, weil eine Versorgung nicht mehr möglich war. Das ist natürlich auch ein Zeichen, zu sagen, man schließt Betten oder sagt, man kann nur eine bestimmte Zahl von Patienten aufnehmen, weil man ansonsten die Versorgung nicht mehr gewährleisten kann. Und das ist ja jetzt gerade, glaube ich, heute habe ich es wieder in Nachrichten gehört, also im Moment ist es ja ein großes Thema. Sozusagen eine große Zahl der Intensivbetten, die nicht korrespondiert mit der Zahl der Pflegefachkräfte, die eben die Patienten, die in solchen liegen sollen, versorgen können. Also das im Moment geht es durch die Medien und man macht sich große Sorgen.
Das finde ich ganz interessant. Eigentlich haben wir ja das Thema des nicht ausreichenden Pflegepersonalschlüssels schon immer. Ich habe vor ein, zwei Jahren, letztes Jahr war ich in Finnland, dann habe ich mit einigen Kollegen über unseren Patientenpersonalschlüssel auf Intensivstationen gesprochen und die waren so überrascht, dass wir uns in Deutschland so einen schlechten Pflegepersonal-Patientenschlüssel leisten auf Intensivstationen, weil das ja patientengefährdend sei. Und ich dann nur zustimmen konnte. Und die dann fragten, wer denkt sich sowas aus? Und denke ich, naja, die Verantwortlichen bei uns hat das einfach eine andere Bedeutung. Das fällt uns jetzt wirklich auf die Füße. Und sie haben ja auch zu Pandemien und Rolle der Pflegeberufe auch Recherchen geführt, also wie sich das historisch verhält. Und auch da wieder meine Frage, welche Erkenntnisse können Sie aus der historischen Perspektive ziehen, bezogen auf die Pflegeberufe? Welchen Status hatten Sie da? Wie verhielt es sich dann mit dem Pflegepersonalschlüssel und der Patientenversorgung? Ist es wieder ähnlich, wie wir es jetzt heute erleben?
Ja, das Interessante ist, dass man eigentlich nicht so viel weiß über die Rolle von Pflegenden während der Pandemien. Da ist wenig geforscht worden bislang. Also es gibt nur ganz wenig Arbeiten, also einmal im Zusammenhang mit Cholera und dann auch im Zusammenhang mit Tuberkulose. Da hat eine Kollegin von mir, Sevelin Hena-Rombach, die leider verstorben ist inzwischen, die hat sich mal die Mühe gemacht und die historischen Quellen durchforstet nach Zahlenmaterial zu der Frage, wie viel Krankenschwestern sich eigentlich an Tuberkulose, also mit Tuberkulose infiziert haben durch die Pflege von Patienten und hat dann eben festgestellt, dass das, wie gesagt, ein Thema ist, was jetzt in der historischen Forschung noch gar nicht so beachtet wurde, was aber tatsächlich ein gravierendes Problem war, weil tatsächlich viele Krankenschwestern bei ihrer Tätigkeit, bei ihrer Versorgung von Tuberkulose, offen Tuberkulose-Kranken sich angesteckt haben und dann auch selbst zu einem Versorgungsfall geworden sind. Und interessanterweise fand ich, und das muss ich sagen, fand ich recht bitter zu lesen, dass viele Krankenschwestern, die sich dann infiziert haben mit Tuberkulose, aus Rücksicht auf ihre Schwesternschaft rausgegangen sind aus der Schwesternschaft und wieder zurückgegangen sind zu ihren Familien. Also, und das fand ich irgendwie doch bezeichnend, ja. Also eigentlich waren die Schwesternschaften ja dazu da, auch die Krankenschwestern zu versorgen im Krankheitsfall und im Alter. Und es gab aber so eine große Identifizierung mit der Schwesternschaft, die man nicht belasten wollte, dass tatsächlich viele von den Krankenschwestern ausgetreten sind und dann zurück zu ihren Familien gegangen sind. Das fand ich doch sehr interessant. Und ich habe mich mit einer Krankenschwester unterhalten, die während der sogenannten Hongkong-Grippe, also die grassierte ja in Deutschland und auch auf der ganzen Welt 1968 bis 1970 und hat auch viele Todesopfer gefordert, also so um die 40.000 in Deutschland allein. Die hat mir erzählt, dass in der Zeit, in der sie gearbeitet hat, sie war da Stationsschwester, quasi das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist, weil der Krankenstand unter den Pflegefachkräften, aber auch unter Ärzten, muss man sagen, so hoch war, dass eine medizinische Versorgung nur ganz schwer zu gewährleisten war. Und sie hat mir sozusagen aus heutiger Sicht dann nochmal am Telefon gesagt, sie versteht eigentlich überhaupt nicht, warum man sich damals gar nicht geschützt hätte gegen die Infektion. Also es gab irgendwie keinen Mund-Nasen-Schutz. Sie sagt, das war nur für Chirurgen gedacht. Und es gab auch kein Desinfektionsmittel. Also sie hatten eigentlich nur Handtuch, Seife und Wasser zur Verfügung. Gut, wir wissen ja, das kann auch wirksam sein, aber eben im Krankenhauskontext auch angesichts der Tatsache, dass man eben sich auch nicht ständig die Hände waschen kann, wenn man da keine Desinfektionsmittel hat, ist das schon sozusagen eine gravierende Einschränkung. Oder sie hat halt jedenfalls gesagt, sie ist eigentlich aus heutiger Sicht sehr entsetzt darüber, wie wenig das Pflegepersonal damals geschützt wurde vor Ansteckung. Und das ist ja was sich doch wiederholt, zwar in anderer Hinsicht sozusagen, also wenn man in Schutzkleidung denkt und da besonders an die Langzeitpflege denkt. Also ich weiß nicht, wie inzwischen die Situation ist, aber während der ersten Corona-Welle war es ja so, dass eigentlich in alten Pflegeheimen das Pflegepersonal keinerlei Schutzkleidung hatte und soviel ich weiß auch wenig Desinfektionsmittel, also wenig Möglichkeiten der Desinfektion und sich selbst, aber auch natürlich die Bewohner und Bewohnerinnen der Einrichtung zu schützen vor Übertragung. Also das scheint sich zu wiederholt zu haben.
Bis hin dazu, dass Sexa auch erwartet wird, dass sie, wenn sie infiziert sind, aber keine Symptome zeigen, auch arbeiten sollen. Das echauffiert schon einige Pflegefachpersonen. Also diese Erwartungshaltung, arbeiten zu gehen, aber privat sollen sie in Quarantäne sein. Also das entzieht sich auch der Logik der Infektionsübertragung, um das mal so zu formulieren. Und ich glaube auch, das führt auch nochmal zu einer wirklichen Aufregung der Personen, die es noch aushalten in der Praxis und tatsächlich auch noch vor Ort bleiben. Ich habe auch mit Pflegefachpersonen gesprochen, auch mit Studierenden, die auch Angst hatten, auch gerade in der ersten Welle, und auch Angst hatten, ihre Familien anzustecken, ihre Eltern vielleicht anzustecken, wenn sie die Infektion mit nach Hause bringen. Und all diese psychosozialen Belastungen schienen damals, aber scheinen auch heute überhaupt keine Rolle zu spielen, wenn es um Pflegeberufe geht.
Also ich habe jetzt gelesen, ich habe zum Geburtstag eine Biografie geschenkt bekommen von einer, die gerade erschienen ist, also von einer Pflegefachfrau, die auch beschreibt, und ich glaube, das ist ja auch durch die Medien gegangen, dass Pflegende von den Klinikdirektionen aufgefordert wurden, nicht selbst einkaufen zu gehen, um sozusagen andere nicht zu gefährden und auch sozusagen, wenn bekannt war, dass sie in der Pflege gearbeitet haben, des Öfteren auch in Geschäften aufgefordert wurden, das Geschäft zu verlassen. Das fand ich doch auch erschütternd, das zu lesen. Also habe ich auch gedacht, das ist, weil es gibt natürlich auch natürlich Pflegefachpersonen, die sich allein versorgen. Was sollen die machen? Also wenn es keinen Einkaufsdienst von der Klinik gibt, ja, den es ja vermutlich nicht gab zu der Zeit. Also das war so eine Reaktion, die sie da beschrieben hat. Und was ich übrigens auch ganz erstaunlich fand, sie beschreibt die Situation der Überforderung. Also sie beschreibt wörtlich, wie sozusagen gestandene Pflegefachpersonen weinend auf dem Flur standen, weil sie irgendwie überfordert waren aufgrund des Personalmangels und so weiter, was jetzt nicht spezifisch auf Covid-19 zurückzuführen war, sondern auf die allgemeine Situation. Und die gleiche Formulierung habe ich jetzt in der historischen Quelle gefunden, aus den 1970er Jahren, also wo eine Oberin das beschreibt. Also ich habe jetzt gerade für eine Publikation einen Spiegelartikel nochmal gelesen von 1970. Da habe ich gedacht, wenn man diesen Spiegelartikel ein bisschen umformulieren würde, also so zeitspezifische Vokabeln wie Klimbim, was man heute nicht mehr sagt, oder so rausnehmen würde, dann würde, glaube ich, keiner merken, dass das ein alter Artikel ist, ja, wo quasi die desaströsen Zustände in Krankenhäusern beschrieben werden oder im Gesundheitswesen. Da wird zum Beispiel beschrieben, wie Stationen geschlossen werden müssen, weil Pflegepersonal fehlt oder ein kommunales Krankenhaus geschlossen werden muss, weil die Oberin und noch zwei Nachtschwestern gekündigt haben und dann damit also sozusagen eine Versorgung überhaupt nicht mehr gewährleistet war. Also da habe ich gedacht, das erinnert einen doch ein bisschen an die heutige Zeit. Also das ist schon interessant.
Ja, ist schon spannend, wie sich da immer wieder, wie auch Marc schon sagt, die Geschichte wiederholt sich, man lernt offensichtlich nicht daraus. Und es gibt immer wieder Parallelen. Das wäre eine interessante Erfahrung, diesen Artikel ein bisschen umzuschreiben und dann zu publizieren. Was passiert dann? Frage, wäre schon eine lustige Fallstudie, glaube ich. Hätte was. Wäre was so extra drei oder so.
Man könnte das auch schlicht und ergreifend einfach so machen und gucken, ob es irgendwem auffällt.
Ja, genau.
Das fällt wirklich keinem auf. Also,
nee, ja.
Achso, das wäre lustig. Ein Wort noch übrigens zu der Hongkong-Grippe in den 60ern. Es gibt übrigens überhaupt keine Entschuldigung, dass es damals keine Schutzausrüstung für Pflegende und für die Ärzte gab, weil bereits seit 60 Jahren zu dem Zeitpunkt bekannt war, dass Mund-Nasen-Schutz im Prinzip hilft. Das ist während, ich meine, es war eine schwarze Pestwelle in China oder in der Mandschurei, wie es damals hieß, Mandschurei, wo das damals schon erkannt worden ist, dass das dass das die Situation verbessern könnte.
Naja, also während der spanischen Grippe in den USA gab es ja auch eine Maskenpflicht. In Deutschland, also in Deutschland zum Beispiel nicht. Also das ist interessant, ja. Also, und ich glaube, wenn man sich das anguckt, ich glaube, Kolleginnen von mir, also aus der Medizingeschichte, die wollen ein Forschungsprojekt machen zur Geschichte des Mund-Nasen-Schutzes. Ich glaube, es hat Gründe, warum die Deutschen sich so schwer tun mit dem Mund-Nasen-Schutz, weil das so kulturell gar nicht verankert ist als auch ein Infektionsschutz, weil letztendlich braucht man ja gar nicht so weit zu schauen. Also wenn man weiß, dass der Chirurg das Operationsfeld und auch seinen Patienten schützt, wenn er sich einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzt, das ist ja, kann man doch leicht übertragen auf andere Übertragungswege und Infektionen. Also das liegt eigentlich total nah, aber offensichtlich fern. Also ich habe irgendwie Krankenpflege-Lehrbücher durchgeguckt auf der Suche nach dem Mund-Nasen-Schutz und habe festgestellt, dass der Mund-Nasen-Schutz nur vorkommt an der Stelle, an der die Krankenschwester lernen soll, wie sie beim Chirurgen den Mund-Nasen-Schutz anlegen kann. Also sonst kommt der Mund-Nasen-Schutz überhaupt gar nicht vor in den Krankenpflege-Lehrbüchern. Das finde ich doch sehr interessant. Und es gibt auch so Tipps wie Krankenpflegende sich gegen sozusagen Infektionen schützen können. Und ein Tipp ist, sie sollen sollen ausgeruht sein, sich gut ernähren. Und das ist natürlich angesichts einer Pandemiesituation schwer umzusetzen, muss man sagen. Und auch generell in der Pflege, würde ich sagen, schwer umzusetzen. Aber das ist sicherlich richtig, ja, dass wenn jemand ausgeruht und gut ernährt ist, er ein besseres Immunsystem hat. Aber das stand da in diesem Krankenpflegelehrbuch, das fand ich ganz interessant. Gut, da wird auch das Händewaschen empfohlen und natürlich auch Abstand halten und so, also sofern möglich, wird auch empfohlen. Aber Mund-Nasen-Schutz ist nicht verankert. Also das finde ich ganz interessant.
Ich finde es auch insofern interessant, weil die Verantwortung wieder auf das Individuum geschoben wird. Das heißt, die Verantwortung, sich zu schützen, wird jetzt auf die Person übertragen, ohne dass der Arbeitgeber oder auch die was wir heute als Verhältnisprävention bezeichnen würden, in Verantwortung gezogen werden. Und so ein bisschen haben wir das ja in der heutigen Zeit auch so. Also dieses ausreichend schlafen und ausgeruht sein, sich gesund ernähren, wissen wir ja alle. Aber dass es von den Pflegefachpersonen auch noch erwartet wird in Zeiten, wo die Arbeitszeiten auch noch erhöht wurden, gerade in der ersten Welle. Ne? Man kann ja auch 12 Stunden arbeiten statt 8, macht ja auch nichts. Man ist ja dann nicht erschöpfter, um das mal so zu formulieren. Widerspricht sich ja. Und hier wird immer die Verantwortung dann der Pflegefachperson zugeschrieben, ohne dass die Arbeitgeber ihre Verantwortung sehen, diese Person, die sie dringend gebrauchen, auch tatsächlich zu schützen. Und das finde ich auch interessant. Und das scheint sich dann ja auch historisch so entwickelt zu haben und auch noch nicht verbessert zu haben, dass die Arbeitgeber ihre Verantwortung auch darin erkennen.
Also was auch ein Schutz ist in dem Krankenpflegelehrbuch, ist Schutzkleidung. Also waschbare Mäntel zum Überziehen, wird gesagt, die man eben die Pflegenden dann eben anziehen bei Betreten eines Zimmers mit einem Infektionskranken und wieder ablegen. Das kennen wir ja auch. Also das ist auch schon, findet man auch schon eben dann in 50er Jahren eben als, also das Lehrbuch, was ich mir angeguckt habe, war jetzt von 1953. Ja, aber wie gesagt, Mund-Nasen-Schutz kommt nicht vor. Finde ich interessant.
Ja, finde ich auch absolut interessant. Ganz offensichtlich können sie Pflegefachpersonen da nicht anstecken. Ich würde gerne noch zu einem letzten Thema übergehen. Und zwar ist es das Thema, was ja auch uns gerade wieder mehr in Anspruch nimmt. Das sind die neuen Technologien, Digitalisierung und Ähnliches. Und Sie haben ja vor einigen Wochen einen sehr interessanten Vortrag anlässlich eines Symposiums dazu gehalten. Und gerade auch die neuen Technologien beschäftigen auch die Pflegeberufe, auch die Frage, was bleibt von der Pflege, nimmt es fachliche Aufgaben weg, wie ist es mit der Interaktion, werden wir überflüssig gemacht. Nun sind ja neue Technologien keine Neuigkeit, auch im Pflegeberuf, im Gesundheitssystem an sich. Und welche Bedeutung haben jetzt diese neuen Technologien der Pflegeberufe auch aus historischer Sicht für die Pflegeberufe?
Ja, ich denke, ganz interessant ist, das ist auch ein Beispiel, was ich in meinem Vortrag gezeigt habe, ist die Einführung des Monitors. Also ich denke, aus heutiger Sicht würde man nicht unbedingt denken, dass die Einführung eines Monitors von Pflegenden als eine massive Bedrohung ihrer beruflichen Identität angesehen wurde. Es war aber so. Also und zwar hat ja der Monitor eine Aufgabe übernommen, die zu den Kernaufgaben der Pflege gehört, nämlich der Krankenbeobachtung. Als Teil der Krankenbeobachtung die regelmäßige Überprüfung von Vitalzeichen. Und das wurde von den Pflegenden, besonders in den USA, als sozusagen quasi schreckliches Szenario aufgefasst, dass irgendwann Pflegende überflüssig werden. Es gab dann Abbildungen, die eine Krankenschwester, die aussah wie ein Roboter, mit einem Kabel an diesem Monitor gezeigt hat. Also es wurde wirklich als sehr bedrohlich wahrgenommen von Krankenschwestern. Und tatsächlich war es ja auch so, muss man sagen, in Deutschland, dass durch die Technisierung der Anästhesie tatsächlich die Narkoseschwester ersetzt wurde durch einen Arzt, den Anästhesisten, also den sozusagen den Facharzt für Anästhesie. Der ist ja erst in den 60er Jahren entstanden und bis dahin waren eigentlich Pflegepersonen diejenigen, die die Narkose eingeleitet haben und auch überwacht haben und neben dem Chirurgen am OP-Tisch standen und ihren festen Platz am Kopf des OP-Tisches hatten und für die Narkose zuständig waren. Und ich erkläre mir das so, dass es besonders die Pflegefachpersonen waren, die für die Narkose zuständig waren, weil einfach eine wesentliche Tätigkeit in der Krankenbeobachtung lag, also in der Beobachtung des Allgemeinzustandes des Narkotisierten. Und diese Beobachtung, die Pflegende gelernt hatten, Ärzte jedoch nicht, wurde dann ja zum Teil eben durch Monitore ersetzt. Und von daher kann man diese sozusagen Angst oder Befürchtung ganz gut nachvollziehen. Und wir haben da auf der Tagung auch drüber diskutiert, weil natürlich jeder zu seiner Zeit immer denkt, das ist jetzt sozusagen der Umbruch und sowas hat es noch nie gegeben und so. Und ich würde denken, dass von der sozusagen Wahrnehmung das vielleicht nicht so viel anders ist als heute die Wahrnehmung sozusagen von künstlicher Intelligenz in der Pflege, auch wenn künstliche Intelligenz natürlich was ganz anderes bedeutet als jetzt ein Monitor, aber was die Wahrnehmung dieser technischen Innovation angeht, war es sozusagen ein ähnliches Bedrohungsszenario wie heute eben die Vorstellung, dass künstliche Intelligenz Teile der Pflege halt übernimmt. Also von daher glaube ich, kann man sagen, dass es schon sowas schon mal gab.
Es wird wahrscheinlich dann tatsächlich zum Paradigmenwechsel wieder kommen. Pflegeberufe werden sich verändern. Und da ist wahrscheinlich die Frage, wie man das entsprechend auch mitgestaltet. Und dann natürlich auch die Frage, was ist denn noch der Kern oder die Relevanz der Pflegeberufe in Zukunft? Vielleicht auch zum Abschluss, jetzt auch als Historikerin, was wünscht Sie sich dann für die Pflegeberufe in der Zukunft?
Naja, ich wünsche mir natürlich, als Historikerin wünsche ich mir ein sozusagen beruflichen Stolz und Selbstbewusstsein für die Pflegenden, weil ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Grundlage dafür. Also zu wissen, wer man ist und wo man herkommt, ist auch eine wesentliche Grundlage dafür, wo man hingehen möchte als Berufsgruppe. Das wünsche ich mir für den Pflegeberuf und ich wünsche mir auch, dass die Akademisierung der Pflege voranschreitet, weil ich glaube, dass das ein wichtiger Schritt ist, um sozusagen viele Probleme, die wir heute in der Pflege haben, zu lösen. Und ich, abgesehen davon, denke ich, dass es eine Notwendigkeit ist, wenn man sich anguckt, dass wir umzingelt sind von Ländern, in denen Pflege ein akademischer Beruf ist und Deutschland da sozusagen Reformstau hat. Also von daher glaube ich, ist es unumgänglich, aber ich denke, es bietet auch viele Chancen für den Pflegeberuf.
Ja, im Grunde ein starkes Plädoyer für die Professionalisierung der Pflegeberufe und auch, dass wir einen Anschluss halten an die europäische Entwicklung, von der wir uns ja doch ein wenig entfernt haben. Und ich glaube, dass das, was Sie heute auch nochmal in diesem Podcast uns vorgestellt haben, kann sehr stark dazu dienen, diesen Stolz, aber auch diese Profession zu verstehen, was man als Beruf ist, auch noch zu verinnerlichen. Ich glaube aber persönlich, dass es mehr Personen wie Sie braucht, die auch in der Lage sind, tatsächlich diese Pflegegeschichte so differenziert aufzuarbeiten und darzustellen, um diese Fremddefinition, die ich empfinde, die es auch in der Pflegegeschichte so gab, auch irgendwann mal ablegen zu können und dann auch die anderen Aspekte hervorzuheben, weil das fehlt in Ausbildung, in Fortbildung, in Studium. Genau diese Perspektive meiner Meinung nach.
Ja, vielen Dank für das Lob.
Ja, gerne. Ich spreche immer wieder gerne mit Ihnen und höre es immer wieder gerne an. Wie ich gesagt habe, ich lerne immer eine Menge dazu. Und bedanke mich ganz, ganz besonders, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben, uns jetzt hier Rede und Antwort zu stehen. Und ich würde gerne zu Nadja Prims übergehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben diesen Podcast wegen seiner Länge erneut in zwei Teile geteilt. Teil 2 erscheint nächste Woche. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Zögert nicht, uns über unsere Homepage oder unsere Facebook-Seite Feedback und Kritik zukommen zu lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Pflegestandard-Team. Alle Inhalte dieses Podcasts sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt bei der Fakultät Gesundheitswesen von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die Musik in diesem Podcast ist von Scott Holmes komponiert und findet entsprechend der von freemusicarchive.org ausgewiesenen Lizenzbedingungen und der Creative Commons Lizenz Verwendung.